Guten Morgen miteinander. Schön euch zu sehen. Und ich bin gespannt, wie das heute wird mit der Predigt. Interessantes Thema, aber vorher möchte ich noch beten. Lieber himmlischer Vater, danke, dass du jetzt da bist. Und ich bitte dich, heilige du uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Ich hatte ja also am Karfreitag die Vorbereitung für die Andacht, die da war. Und dann bin ich auch wieder über den Text aus Jesaja gestolpert, wo es heißt, für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Und dann heißt es auch, die Strafe liegt auf ihm, auf dem Knecht Jesu, wir wissen, auf dem Knecht Gottes, und wir wissen, dass dieser Knecht Gottes dann Jesus ist. Dass Jesus die Strafe getragen hat. Die Strafe liegt auf Jesus. Und dann habe ich angefangen, mir Gedanken über Strafe zu machen. Und das ist ja so ein bisschen ein heikles Thema. Und es ist mir klar, wir können da jetzt nicht alles beleuchten, so wer ist berechtigt, Strafe auszuführen und so weiter. Das soll jetzt gar nicht so das Thema sein, sondern ich will das eher mal allgemein behandeln. Und mir ist dann aufgefallen, über das Thema Strafe reden wir eigentlich gerne, aber es ist doch eigentlich bei uns allgegenwärtig. Nehmen wir mal das Thema Fußball. Da ist eigentlich Strafe, gehört mit zum Spiel dazu. Wenn jemand die gelbe Karte kriegt, dann ist das schon mal die Androhung von Strafe. Wenn du nochmal, dann fliegst du vom Platz, dann bist du es nicht mehr, darfst du nicht mehr am Spiel teilnehmen, weil du zu oft gegen die Regeln verstoßen hast oder zu fest. Ja, also da, oder es gibt den Strafstoß, wir sagen Elfmeter. Strafe ist da allgegenwärtig und bei uns im Büro wird immer wieder diskutiert, war das Foul gerechtfertigt, der Elfmeter gerechtfertigt. Da spricht man ja auch über ein Stück weit über Gerechtigkeit, Strafe und Gerechtigkeit. Das gehört irgendwie unbedingt zusammen. Oder denken wir an den Strafzettel im Straßenverkehr. Kommt es bei uns immer wieder vor, dass eine Strafe ausgesprochen wird. Oder denken wir an die Filmindustrie, Tatort, Soko, weiß ich nicht was, was es alles gibt. Da geht es ja im Grunde darum, um die Polizeiarbeit. Da wird ermittelt damit, was passiert, jemand bestraft wird für das, was er getan hat, weil er gegen die Regeln verstoßen hat. Da bin ich auch schon bei der Definition von Strafe, oder ich will mal versuchen, das zu umschreiben. Strafe ist eine unangenehme Konsequenz, die ich von jemand anderem erhalte, weil ich gegen eine Regel verstoßen habe. So würde ich das jetzt mal so ein bisschen definieren. Ja? Und ich habe festgestellt, dieses Verhalten, das konsequente Verhalten, das finden wir eigentlich überall bei uns. Und dann habe ich mich gefragt, ja, für was ist denn Strafe da bei uns in der Gesellschaft oder wofür soll die da sein? Und da habe ich so mehrere Punkte festgestellt. Zum einen habe ich gemerkt, Strafe soll erzieherisch wirken. Ja? Die Androhung von Strafe soll unser Verhalten, sage ich mal, dahin lenken, dass wir bestimmte Dinge nicht tun. Das beste Beispiel finde ich das Autofahren in der Schweiz mit den Geschwindigkeitsübertretungen. In der Schweiz wird viel mehr auf die Geschwindigkeit geachtet wie bei uns in Deutschland. Das liegt nicht unbedingt daran, dass die Schweizer weniger schnell Auto fahren, sondern es liegt daran, dass in der Schweiz die Strafen viel höher sind als bei uns in Deutschland. Und man sieht, also da hat die Strafe diese erzieherische Wirkung, dass man halt langsam oder den Regeln entsprechend fährt. Also das eine, die Strafe kann eine erzieherische Wirkung haben. Dann kommt das andere, Strafe soll auch zum Beispiel Opfer schützen. Ja? Wenn zum Beispiel ein Sexualstraftäter da ist, dann schaut man, dass man den aus der Gesellschaft herausnehmen kann, um auch weitere Vergehen dieses Menschen dann zu verhindern. Ja? Und ich finde, ein gravierendes Beispiel ist zum Beispiel der Missbrauch, der in der katholischen Kirche da ist. Da hat man gegenüber den Tätern nicht konsequent genug gehandelt, um die Opfer zu schützen. Ja, da hat man jetzt ein riesiges Problem, ein Stück weit auch ein Gerechtigkeitsproblem, weil man die nicht konsequent gegenüber den Tätern gehandelt hat und die Opfer somit nicht geschützt hat. Also die Strafe beinhaltet auch den Schutz von Opfern, indem man dann weitere Taten verhindert. Das ist auch, denke ich, ein wichtiger Aspekt mit in der Strafe drin. Und dann das Letzte, wo ich dann noch anführen will, also Strafe gehört zu unserem Gerechtigkeitsempfinden, denke ich, dazu, oder gehört zur Gerechtigkeit dazu, dass man einfach bestimmte Taten nicht so durchgehen lassen kann. Als Beispiel möchte ich den Mann erwähnen, der da bei Kassel zwei Polizisten erschossen hat. Ja? Da denkt jeder Mensch, der Mann, der kann nicht straflos einfach durchgehen oder weitergehen. Dieser Mann hat zwei Menschen umgebracht, der muss bestraft werden. Das ist für uns völlig klar, liegt in unserem Gerechtigkeitssinn, dass das so ist. Dass wir da sehen, dieser Mann hat die Strafe verdient, sage ich jetzt mal, oder hat strafbar gehandelt. Das gehört mit zu unserer Gerechtigkeit dazu. Nur ich denke, wir haben vielleicht, ich möchte noch auf einen anderen Punkt dann eingehen. Bis jetzt habe ich das so ziemlich allgemein gehalten. Und ich habe mir dann auch noch die Frage gestellt, wie sieht es in der Erziehung aus? Da wird ja auch oft diskutiert, soll ich in der Erziehung bestrafen oder nicht? Oder wie soll ich das handhaben? Und ich habe mich da auch mit einer Mutter unterhalten, die jetzt zwei Kinder hat und die erziehen muss und sich dann auch überlegt, wie handhabe ich das? Bestrafe ich mein Kind oder nicht? Und da würde ich sagen, wird nicht immer von Bestrafung gesprochen, sondern von konsequentem Verhalten, dass man dem Kind nicht alles durchgehen lässt und sagt, hey, gerade wenn es zum Beispiel das ältere Kind dem Jüngeren irgendetwas antut, was dem jüngeren Kind nicht unbedingt gut tut, das versteht es vielleicht noch gar nicht, dass das eigentlich nicht so gut ist für das kleinere Geschwisterlein, aber da muss dann die Mutter eingreifen, im Grund auch zum Schutz, damit das größere Kind dem kleineren Kind nichts antut und muss das größere praktisch konsequent behandeln, bestrafen. Also ich würde da mal so begrifflich die Strafe und das konsequente Handeln so in einen Sack stecken. Ja, wenn ich von Strafe spreche, würde ich gerne so von konsequentem Handeln, gerechtem Handeln reden. Und diese Mutter, weiß ich, die liebt ihre beiden Kinder, aber sie weiß, sie muss manchmal auch dem Kind vielleicht eins auf die Finger geben, weil es da jetzt gerade nicht hinlangen soll oder sonst irgendetwas. Wo ich für mich gesagt habe, Liebe muss die Strafe im Grund nicht ausschließen, sondern kann dazugehören. Ja? Liebe muss die Strafe nicht ausschließen. Das, denke ich, ist ein wichtiger Aspekt und gehört mit ein Stück weit zur Erziehung dazu. Und ich kenne auch einen Vater, der gesagt hat, wenn ich meinem Kind den ganzen Tag alles durchgehen lasse und nur das mache, was es gerade will, dann habe ich am Abend ein sehr unzufriedenes Kind und unausgeglichenes Kind. Es hat die Grenzen nicht gespürt und weiß nicht wohin. Und ich frage mich auch zum Teil, wie es bei der Erziehung von manchen Leuten aussieht, wie wir Kinder auf die Gesellschaft vorbereiten wollen, wenn sie nicht die Konsequenzen ihres Handelns spüren, wenn sie nicht bestraft werden, wenn sie nicht in ihre Grenzen gesteckt werden. Ja? Da denke ich, das ist ein wichtiger Aspekt. Wir haben das ja vorher gehört, in unserer Gesellschaft gehört die Strafe dazu. Wie sollen Heranwachsende damit aufwachsen und es lernen, dass es da Grenzen gibt? Ja, ich denke, das ist ein wichtiger Aspekt in unserer Gesellschaft, wie wir das machen. Und Da habe ich auch gedacht, im Grunde ist es ja so, wir kommen ja nicht ohne Strafe aus in unserer Gesellschaft. Und wenn man das anguckt, überall auf der Welt ist es so, da gibt es überall die Strafe. Also Strafe ist eigentlich allgegenwärtig und, sage ich mal, gehört zu unserem Menschsein, zu unserem Leben in unserer Gesellschaft hinzu. Oder, ich weiß nicht, seht ihr das anders? Eigentlich ist es so. Und da habe ich mich gefragt, warum haben wir eigentlich die Strafe nötig? Weil es wohl so bei uns Menschen so ist, dass immer irgendwie jemand über die Stränge schlägt oder dass man korrigierender eingreifen muss. Das gehört mit zu unserer Gesellschaft dazu, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ich denke, falls jemand da anderer Meinung ist, können wir da gerne auch mal noch beim Kaffee dann weiter darüber reden. Aber warum ist es denn so, dass wir vielleicht so ein komisches Verhältnis zur Strafe haben? Offensichtlich ist ja Strafe ganz positiv, gehört zu unserer Gesellschaft dazu. Aber ich denke, interessant wird es dann, wenn uns die Strafe selber betrifft. Ich will da ein Beispiel nennen. Erst so vor kurzem bin ich zu schnell gefahren an der Stelle und bin geblitzt worden. Und dann kam natürlich der Bescheid, Strafzettel 20 Euro, zu schnell gefahren. Dachte, ging noch, ja. Aber hat mich geärgert, weil ich gerade so in der Beschleunigungsphase war und mich es wohl gerade so erwischt hat, so kurz drüber. Ja, und da habe ich auch gedacht, ja, wie könnte ich das nicht vermeiden? Ja, die sind zu nah am Schild gestanden, dann, das ist ja eigentlich gar nicht rechtens gewesen und so weiter. Ja, und schlussendlich habe ich die Strafe bezahlt, eigentlich weniger aus der Erkenntnis, ja, ich bin da wirklich zu schnell gefahren, sondern weil es mir einfach zu mühsam gewesen ist, da irgendwelche Diskussionen oder da mit Anwalt oder sonst irgendwas anzufangen. Ja, aber ich habe gemerkt, ich lehne mich da gegen die Strafe auf, da regt sich bei mir Widerstand, wenn ich bestraft werde. Ja, ich weiß nicht, wie das euch geht, ob ihr das so gelassen hinnehmt, aber ich habe da ein Stück weit mein Problem damit und ich werde ungern bestraft. Aber ich habe gemerkt, ein Stück weit gehört es doch dazu. Aber ja, es ist so für mich ein zwiespältiges Gefühl, wenn ich jetzt über Strafe nachdenke, so allgemein und für mich persönlich. Jetzt habe ich da so allgemein drüber gesprochen. Was hat das jetzt mit mir und mit Gott zu tun und so weiter? Und da ist mir dann die Frage gekommen, wie ist es, straft mich Gott? Und ich möchte das jetzt bewusst auf mich selber oder auf uns nur bezogen mal besprechen. Ich möchte jetzt nicht allgemein drüber reden, straft Gott allgemein, sondern ich möchte jetzt einfach nur mal darüber reden, um es weniger kompliziert zu machen, straft mich Gott persönlich? Ist das so? Straft er mich? Und als ich da mit meiner Frau drüber gesprochen habe, hat sie gesagt, ja, wir erleben es doch eigentlich nicht wirklich, dass Gott uns straft, oder? Oder sind diese unangenehmen Erlebnisse, die wir haben, sind die eine Strafe Gottes? Das finde ich, ist ein schwieriges Thema. Und ich würde sagen, Gott straft mich, ja und nein. Sage ich jetzt mal so ganz offen. Weil ich würde sagen, Gott straft mich ja, weil ich über einen Text im Hebräerbrief gestolpert bin. Den möchte ich mal vorlesen aus Hebräer 12. Mein Sohn, lehne dich nicht dagegen auf, wenn der Herr dich zurechtweist, und lass dich dadurch nicht entmutigen, denn der Herr weist die zurecht, die er liebt, und er straft jeden, den er als seinen Sohn oder als seine Tochter annimmt. Wenn ihr Schweres ertragen müsst, dann erkennt darin die Zurechtweisung Gottes. Denkt daran, dass Gott euch als seine Kinder behandelt. Wer hätte je von einem Sohn gehört, der nie bestraft wurde? Wenn Gott euch nicht zurechtweist, wie er es doch bei allen Menschen tut, dann heißt das, dass ihr nicht seine rechtmäßigen Kinder seid. Es geht dann noch weiter, wo er das noch ein bisschen ausführt, ein Beispiel gibt mit den leiblichen Eltern. Aber dieser Text hat mir zu denken gegeben. Ja? Erwarte ich immer von Gott, dass er es schön für mich macht und gut und darin seine Liebe zeigt? wie er in dem Text steht, er zeigt auch seine Liebe darin, dass er uns zurechtweist und manchmal auf eine Weise behandelt, sage ich jetzt mal, die für uns vielleicht nicht ganz so angenehm ist oder erfreulich ist. Das gehört mit zur Liebe Gottes. Fand ich ein interessanter Text, Hebräer 12, ab Vers 5 geht es da los, wer das auch nochmal nachlesen will und darüber nachdenken will. Wo ich dann sage, okay, es gehört mit zur Erziehung Gottes zu mir, dass er mich zum einen zuerst zurechtweist. Ich finde, das ist das Schöne, die Beziehung Gottes zu mir. Er redet erst zu mir und sagt, hallo, pass da auf. Da hast du vielleicht, legst du ein Verhalten an den Tag, das nicht gut ist. Und dann gibt es dann auch, dass er nach dem Text auch hier, dass er dann auch handelt und Konsequenzen zieht in verschiedener Hinsicht, die ich vielleicht jetzt nicht so unbedingt als Strafe sehen würde, aber er tut es trotzdem. In der Hinsicht, Gott straft mich ja, weil er mich erzieht, weil er mir bestimmte Dinge einfach nicht durchgehen lässt. Zum anderen, er straft mich nein, weil Jesus die Strafe auf sich genommen hat. Das ist noch der andere Aspekt. Wenn es nämlich um die Gerechtigkeit Gottes geht, wenn es um den Gerechten, um den heiligen Gott geht, um den Gott, der einfach bestimmtes Verhalten nicht durchgehen lassen kann, der nicht einfach zwei Augen zudrücken kann und sagen, ja, ist doch nicht so wild und ich vergebe dir alles einfach so, das funktioniert bei Gott nicht. Er kann das auch bei mir nicht machen, dass er einfach sagt, ich vergebe alles, weil es seinem Gerechtigkeitssinn widerspricht, weil es seinem Wesen widerspricht, einfach so alles gewähren zu lassen und alles laufen zu lassen. Das kann er nicht so tun. Er muss Fehlverhalten, Verhalten gegen seine Regeln, muss er ahnden in seiner Gerechtigkeit. Das muss er tun. Und die Gerechtigkeit Gottes, seine Heiligkeit, die bringt einen Abstand zwischen ihm und uns, weil wir nicht einfach so zu ihm kommen können. Mit unserem Verhalten, mit unserer Art, wie wir sind, können wir nicht einfach so zu Gott kommen. Und da ist, sage ich mal, die große Spannung da für Gott zwischen seiner Gerechtigkeit und seiner Gnade, weil er will ja Gemeinschaft mit uns haben. Er will ja zu uns kommen und will uns nicht einfach nur so immer eins drauf, sondern er möchte eine gute Gemeinschaft mit uns haben und da steht die Spannung. Und ich denke, Gott hat diese Spannung gelöst oder dieses Dilemma, in dem er steckt. Den Weg, den er gewählt hat, ist die Stellvertretung. Im Alten Testament sehen wir es, dass Tiere geopfert wurden, stellvertretend für die Menschen. Wir lesen das bei den Opfergesetzen zum Beispiel, dass da dann auch der Priester die Hände auf das Tier gelegt hat und damit alle Schuld, alles was zwischen Gott und dem Menschen liegt, auf das Tier gelegt wird und das dann geopfert wird anstelle des Menschen. Das sehen wir im Alten Testament. Wir sehen das dann auch weiterführend im Neuen Testament, dass Jesus ein für alle Mal die Strafe auf sich genommen hat, als das Opferlamm für uns am Kreuz, hat er die Gottverlassenheit erlebt und auf sich genommen als Strafe für uns, damit wir nicht die Strafe tragen müssen, hat es Jesus für uns getan. Das ist eine teure Gnade. Bonhoeffer spricht davon, es ist keine billige Gnade, die einfach so sagt, ja, ich vergebe einfach so, sondern es ist eine teure Gnade, die sich selbst hingibt, wo sich Gott selbst in Jesus hingibt und die Strafe auf sich nimmt. Für Jesus war das ein schwerer Weg. Es war ein teurer Weg, in dem er für uns gestorben ist. Ich denke, es ist gut, wenn wir uns das immer wieder bewusst machen. Und für mich tat es auch gut, mir das immer wieder bewusst zu machen, dass ich teuer erkauft bin, dass es ein schwerer Weg von Jesus war, dass es nicht einfach so, ja, alles gut und einfach weiter so, sondern dass es angesprochen ist und geklärt ist und gesagt ist, ja, ich habe mich falsch verhalten. ich bin schuldig geworden vor Gott. Und eigentlich hätte ich die Strafe verdient, habe ich mich strafbar gemacht. Aber weil ich zu dir, Jesus, komme, nimmst du die Strafe auf dich. Das ist ein großes Geschenk. Und als ich so dran gedacht habe, ist mir noch die Begegnung von Jesus mit den zwei Verbrechern eingefallen, wo ich irgendwie gesehen habe, wie man unterschiedlich doch mit der Strafe oder mit dem Bewusstsein umgehen kann, dass man schuldig geworden ist. Als Jesus gekreuzigt wurde, wurde er zwischen zwei Verbrechern, sage ich mal, gekreuzigt. Und dann heißt es im Lukas-Evangelium, einer der Verbrecher, die neben ihm hingen, spottete: Du bist also der Christus, beweise es, indem du dich rettest und uns mit. Ja, der will die Rettung einfach so. Da ist kein Schuldeingeständnis. Doch der andere mahnte: Hast du nicht einmal jetzt Ehrfurcht vor Gott, da du den Tod vor Augen hast? Wir haben für unsere Vergehen den Tod verdient, aber dieser Mann hat nichts Unrechtes getan. Ja, das finde ich sehr beeindruckend von dem Verbrecher. Er sagt: Ich habe den Tod verdient, ich habe Strafe verdient. Er akzeptiert das. Er legt ein eindeutiges Geständnis ab. Und dann sagte er: Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Also er gesteht seine Schuld ein und wendet sich mit seiner Schuld an Jesus und sagt: Du tu was. Und Jesus antwortet: Ich versichere dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Also die Gemeinschaft mit Jesus verspricht ihm die Gemeinschaft mit ihm. Das Zusammensein, weil er seine Schuld eingesteht. Sagt: Ich bin schuldig geworden. Ich habe die Strafe verdient. Und Jesus gewährt ihm die Gnade, weil er selbst am Kreuz auch für diesen Verbrecher stirbt. So unterschiedlich kann der Umgang mit der Strafe sein. Der eine, der lehnt es praktisch ab und sagt: Jesus, rette mich einfach so. Und der andere sagt: Jesus, ich brauche deine Rettung, weil ich schuldig geworden bin, weil ich die Strafe verdient habe. Er gibt das zu, er legt das Geständnis ab. Und ich denke, mit dieser Freiheit oder mit dieser Gnade, die Jesus uns gibt, gibt uns eine große Freiheit. Indem er sagt: Du stehst jetzt nicht mehr unter dem Gesetz, du musst nicht mehr die ganze Zeit die Strafe fürchten, weil wenn du sie zu mir bringst, oder auch schon so, dann ist diese Strafe abgegolten. Du stehst nicht mehr unter dem Gesetz und musst nicht mehr Angst haben, sondern du hast jetzt die Kindschaft. Du bist jetzt befreit von dieser Strafe, von diesem Getrenntsein. Du kannst jetzt Gemeinschaft mit Gott haben. Im Römerbrief heißt es, dass wir dann nicht mehr unter dem Gesetz stehen. Und das ist großer Moment, den die Befreiung durch Jesus gibt, indem er für uns stirbt und die Strafe auf sich nimmt, aber auch die in der Gemeinschaft drin liegt. Dass wir nicht mehr bangen müssen und uns ungewiss sein müssen, sondern dass wir sagen können: Ja, Jesus hat ein für alle Mal, hat er für alle Ewigkeit, haben wir im ersten Lied gehört. Ich weiß nicht, ob ich danach euch noch erinnert, die Liebe siegt, meine ich, hieß das Lied, wo Jesus ein für alle Mal das Opfer gebracht hat. Und wir wissen dürfen, er hat ein für alle Mal die Strafe auf sich genommen für uns. Und das ist ein großes Geschenk und hat mich wieder neu dankbar gemacht für das, was Jesus für mich getan hat und was mein Leben auch ausmacht. Dass ich jetzt befreit sein darf und nicht mehr unter dem Fluch des Gesetzes stehen muss. Wir wollen das jetzt dann im Abendmahl miteinander auch feiern und auch erleben, wo uns nochmal auch praktisch und materiell zugesprochen ist, dass Jesus für uns ein für alle Mal die Strafe auf sich genommen hat. Jesu Blut vergossen für uns, sein Leib hingegeben für uns, ist ein großes Geschenk. Ich biete jetzt einfach eine Zeit der Stille an für jeden, wo man sich nochmal einfach so durch den Kopf gehen lassen kann oder still für sich beten kann, und schließe dann mit einem Gebet ab.